durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe durch die Bibel. Herzlich willkommen. Zurzeit bei uns im Mittelpunkt das Buch Prediger aus dem Alten Testament. Der Verfasser dieses Buches ist König Salomo, der ja vor allem berühmt ist für seine Weisheit, seinen Reichtum und für seine 1000 Frauen, die laut Bibel sein Herz verleiteten. Im Buch Prediger erfahren wir einiges über die Lebensphilosophie dieses Mannes, der sich zeitweise doch sehr von Gott entfernt hat, der in seinem Leben herumexperimentierte, der sich mal allen möglichen Vergnügungen hingegeben hat, um dann wieder in materiellem Wohlstand sein Glück zu suchen. Doch gelungen ist ihm das nicht. Auch das ist eitel und Haschen nach Wind, so lautete fast jedes Mal sein Resümee. Salomo hat viel herumexperimentiert in seinem Leben, hat verschiedene Lebensphilosophien ausprobiert und bei anderen beobachtet, was die menschliche Existenz eigentlich ausmacht. Immer wieder kommt er zu dem Schluss, alles ist eitel und Haschen nach Wind. Allerdings betont er ziemlich oft, dass er alles aus der Perspektive eines Menschen betrachtet, der unter der Sonne, also hier auf der Erde, im Diesseits lebt. Gottes Perspektive wird offenbar zunächst ganz bewusst ausgeblendet. Am Anfang des 5. Kapitels im Predigerbuch geht Salomo dazu über, handfeste Ratschläge zu erteilen. Er warnt davor, im Umgang mit Gott allzu leichtfertig zu sein. Beispielsweise, wenn man Gott etwas Bestimmtes verspricht, wenn man ihm ein Gelöbnis gibt, dann muss man es auch halten. Ansonsten wäre es besser gewesen, auf vollmundige Versprechungen zu verzichten. Überhaupt sei es ratsam, Gott gegenüber ein wenig zurückhaltend zu sein. Denn, so die Begründung in Vers 1, Gott ist im Himmel und du auf Erden, darum lass deiner Worte wenig sein. In der Bibelübersetzung Hoffnung für alle klingt das so: Denk erst nach, bevor du betest, sei nicht zu voreilig. Und weiter: Sei sparsam mit deinen Worten. In Vers 6 fasst Salomo diesen Abschnitt des Bibeltextes schließlich zusammen. Wo viel Träume sind, da ist Eitelkeit und viel Gerede. Darum fürchte Gott. Eitelkeit und viel Gerede, das bedeutet Leere und Nichtigkeiten in jeglicher Form. Träume sind kein Ersatz für eine persönliche Beziehung zu Gott. Manche Leute sagen, ich habe einen Traum gehabt oder ich habe eine Erfahrung gemacht, und sie setzen ihr Vertrauen darauf. Es gibt heutzutage auch viele Leute, die ihre Erfahrungen dazu benutzen, um das Wort Gottes zu testen. Es muss aber genau umgekehrt sein. Alle unsere Erfahrungen und all unsere Träume müssen am Wort Gottes überprüft werden. Gerade als Christen sollten wir die Anweisung befolgen, die Geister zu prüfen, wie es im 1. Johannesbrief heißt, um zu erkennen, ob sie von Gott kommen oder nicht. Zu viele Menschen haben nur den Hauch einer Erfahrung gemacht und meinen, danach leben zu können. Dabei handelt es sich oft nur um einen Appell an die Gefühle oder unser Sinn für Ästhetik wurde geweckt. Ich möchte Sie ganz direkt fragen: Basiert Ihr Glaube an Christus nur auf Erfahrung oder basiert er auf dem klaren Wort Gottes? Die entscheidende Frage lautet: Hast du Gefühle oder hast du Christus? Salomo warnt in den weiteren Versen dann vor einer Situation, wo Unrecht offen zutage tritt. Wir hören davon in den Versen 7 und 8. Siehst du, wie im Lande der Arme Unrecht leidet und Recht und Gerechtigkeit zum Raub geworden sind, dann wundere dich nicht darüber, denn ein Hoher schützt den Andern, und noch Höhere sind über beiden. Aber immer ist ein König, der dafür sorgt, dass das Feld bebaut wird, ein Gewinn für das Land. Selbst in Ländern, in denen arme Menschen normalerweise nicht am Hungertuch nagen müssen, kommt es immer wieder zu Ungerechtigkeiten, weil sich gewisse Leute auf Kosten der Armen bereichern wollen. Gott wird gewiss sein Urteil darüber sprechen. Salomo schreibt, denn ein Hoher schützt den andern, und noch höhere sind über beiden. Das heißt, einer deckt die Machenschaften des anderen. Doch statt einzugreifen, drückt er einfach ein Auge zu oder bereichert sich auch noch selbst. Doch über allen steht Gott, der noch höher ist als sie. Gott sieht, was geschieht, und er drückt kein Auge zu. Allein aus dieser Tatsache ziehe ich den Schluss, dass jeder Christ, der sich in irgendeinem Projekt engagiert, sei es beruflich, privat oder im Rahmen der christlichen Gemeinde, dass er sofort aus diesem Projekt aussteigen sollte, sobald er irgendeine Form von Bestechlichkeit oder Vorteilsannahme feststellt. Wenn Sie oder ich so etwas bemerken, dann bemerkt Gott es erst recht. Und wir können sicher sein, dass er die Betreffenden eines Tages zur Rechenschaft ziehen wird. Dies trifft übrigens auch auf die große Weltgeschichte zu. Gott sieht, was Staatsmächte den Armen antun. Nicht wenige Regierungen, die Mittellose ausgebeutet haben, sind bereits untergegangen. Ich denke an die Französische Revolution. Das war überhaupt kein nettes, sauberes Geschehen. Aus meiner Sicht war das eine grauenvolle Sache. Ich bin der Meinung, dass es sich dabei um eine Strafe Gottes handelte gegenüber dem Staatsbetrug einer Nation, wo einige wenige auf Kosten vieler Armer gelebt haben. Gott hat viel zu sagen über die Unterstützung der Armen. Wenn der Herr Jesus Christus einst wiederkommen wird, um zu regieren, dann wird die Welt das erkennen. Da regiert einer, der auch wirklich meint, was er sagt. Es wird dann Recht geben und Gerechtigkeit für die Armen. Gerechtigkeit bedeutet nicht, dass er die Armen in irgendwelche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen stecken wird, sondern jede Person wird ihren Anteil einbringen und wird Gerechtigkeit aus seinen Händen empfangen. Und dieser Gedanke bringt uns nun zu einem neuen Abschnitt in unserem Bibeltext, in dem Salomo ebenfalls andeutet, wie er versucht hat, sein Lebensglück zu finden. Wie wir gesehen haben, hat er sich schon mit dem Studium der Naturgesetze beschäftigt. Er hat es mit Weisheit und Philosophie, Vergnügungen und materiellem Wohlstand probiert. Er hat versucht, ganz im Jetzt zu leben. Er hat den Fatalismus durchgespielt, hat also versucht, sich ganz dem Schicksal hinzugeben. Er hat mit der Religion bzw. mit religiösen Bräuchen und Gefühlen geliebäugelt. Und nun werden wir sehen, wie Salomo versucht hat, den Sinn des Lebens so richtig im Reichtum zu finden. Salomo war es mehr als jedem anderen Menschen möglich, sich dem Wohlstand hinzugeben und ihn zu genießen. Er war ein sehr reicher Mensch. Er stapelte mit Begeisterung das Gold und konnte sich alles kaufen, was er wollte. Der Reichtum Salomos war aber auch mit ein Grund für den Untergang seiner Herrschaft. Denn in den umliegenden Völkern entstand Besitzgier. Diese Völker wollten in sein Herrschaftsgebiet einfallen, um etwas von dem Reichtum abzubekommen. Gott hatte zwar um Israel einen unsichtbaren Schutzwall errichtet, aber diese Mauer bröckelte nun nieder, und Gott ließ zu, dass andere Völker in Israel einfallen konnten und sich bedienen konnten. Das brachte Salomo wohl dazu, über die Nichtigkeit des Reichtums nachzudenken. In Vers 9 lesen wir, »Wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt, und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das ist auch eitel.« Ich möchte dazu ein paar Beispiele aufzählen, die zeigen, dass Salomos Erkenntnis auch heute noch Gültigkeit hat. Erstes Beispiel, der Direktor eines großen Unternehmens sieht am Ende des Geschäftsjahres einen gewaltigen Gewinn in seinen Büchern. Aber das genügt ihm nicht. Und warum nicht? Nun, ein Mensch mag über ein noch so dickes Bankkonto verfügen, und das gibt ihm auch ein gewisses Maß an Sicherheit, aber es wird ihm keine echte Befriedigung schenken. Wir merken, Wohlstand verhilft uns nicht zu echtem Lebensglück. Dabei ist Wohlstand an sich nichts Falsches. Die Heilige Schrift verurteilt ihn nirgends. Sie verurteilt aber die unersättliche Liebe zum Geld. Nicht das Geld selbst, sondern die Liebe zum Geld ist als Wurzel allen Übels anzusehen. Um des Wohlstandes willen Güter anzuhäufen, ist falsch. Der Geizkragen denkt, Geldstücke seien flach, damit man sie stapeln kann. Und der Verschwender denkt, sie seien rund, damit man sie besser rollen kann. Und beide liegen völlig falsch damit. Das Thema hier ist die Einstellung eines Menschen gegenüber dem Geld. Der Fehler liegt beim Menschen, also wie er mit Geld umgeht und welche Bedeutung das Geld für ihn hat. Es ist diese Hingabe an das Geld, die verkehrt ist. Die Liebe zum Geld verleitet Menschen dazu, nur um des Reichtums willen reich werden zu wollen. Wir können sehen, wie Menschen ungute Verpflichtungen eingehen, nur um Geld zu verdienen. Ich habe einmal mit großem Interesse einem Komiker zugehört, der von einem Bühnenstück erzählte, das er mitproduziert hatte. Er dankte allen, die daran mitgewirkt hatten, und erzählte davon, wie gut die Zusammenarbeit war. Er hielt eine sehr charmante Rede, ohne jegliche Spur von Humor. Als er zum Ende kam, sagte er, »Und wir wurden bei der ganzen Arbeit nur von einer Sache angetrieben.« Dann machte er eine kurze Pause. »Nämlich von der Gier nach Geld.« Ja, die Gier war das Grundelement, das hielt sie zusammen und ließ ihre Produktion zustande kommen. Sie ist meist das Grundelement, das auch große Firmen zusammenhält. Es hält auch die Mafia zusammen. Es hält in gleicher Weise sehr viele andere Organisationen zusammen. Ich muss zugeben, ich halte es nicht für richtig, dass Menschen oder Organisationen so viel Geld anhäufen, während zugleich andere in Armut leben und dringend Geld benötigen. Das mag jetzt radikal klingen, aber ich glaube, dass letzten Endes daran etwas verändert werden muss. Gott verurteilt die Liebe zum Geld und die Art, wie es eingesetzt wird. In unserem eigenen Land müssen wir die Gier als Fehler des Kapitalismus erkennen und auch die gottlose Verherrlichung der Arbeit. Gier, damit meine ich die Liebe zum Geld. Es wäre wunderbar, würden Menschen zur Ehre Gottes Geld verdienen. Es wäre wunderbar, würden sie zur Ehre Gottes für Geld arbeiten. Es wäre so schön, wenn das Geld seiner eigentlichen Bestimmung zugeführt würde. Die einzige Medizin gegen Gier besteht allerdings darin, Christus im Herzen zu haben. Wir kommen nun zu Vers 10. Denn wo viele Güter sind, da sind viele, die sie aufessen. Und was hat ihr Besitzer mehr davon als das Nachsehen? Wachstum nur um des Wachstums willen ist überhaupt nicht segensreich. Das trifft für einen Betrieb genauso zu wie für die christliche Kirche oder für andere christliche Organisationen. Ich habe das aus eigenen Erfahrungen lernen müssen. Ich bin jahrelang Pastor einer großen Gemeinde gewesen und habe erkannt, Wachstum nur um des Wachstums willen, also um eine große Gemeinde zu haben, das bringt nur eines ein: ganz heftige Kopfschmerzen. Es bringt kein Glücksgefühl, man empfindet keinen Spaß dabei. Der Herr hat mich gelehrt, der einzige Sinn meines Lebens ist, zu seiner Ehre zu wachsen. Egal, ob es um Gemeindewachstum geht oder um das persönliche Wachstum im Glauben. Wir sollen damit keine neuen Rekorde erzielen, sondern zu Gottes Ehre wachsen. Weiter mit Vers 11. Wer arbeitet, dem ist der Schlaf süß, er habe wenig oder viel gegessen. Aber die Fülle lässt den Reichen nicht schlafen. Mit anderen Worten, ein Arbeiter hat vielleicht nicht sehr viel zu essen, aber das bewahrt ihn davor, ein Fettwanst zu werden, und vielleicht schläft er deswegen sogar besser, weil er nicht zu viel isst. Der Reiche dagegen, der im Überfluss lebt, kann sich alle möglichen Delikatessen leisten. Trotzdem werden sie ihm bald über und er verliert den Appetit darauf. Und abgesehen davon macht er sich Sorgen um seinen Reichtum, was ihn nachts nicht schlafen lässt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich und meine Frau bei einer Reise auf Hawaii in einem sehr schönen Hotel übernachtet haben. Trotzdem machten viele andere Gäste den Eindruck, eher unglücklich zu sein. Es waren Leute, die nach Hawaii gereist waren, um dort eine wundervolle Zeit zu verbringen. Aber anscheinend machten sie sich ständig Sorgen um ihren Besitz. Eine Frau hat eine halbe Stunde gebraucht, um ihre Juwelen in einen Safe einzuschließen. Als ich an den Tresen kam, sagte eine der Angestellten zu mir, Sie war vorhin schon da, und sie wird noch ein Dutzend Mal hier auftauchen, um nach ihrem Schmuck zu sehen, oder um ein Stück herauszunehmen, es eine Weile zu tragen und dann wieder zurückzubringen. Wissen Sie, ich war froh, dass meine Frau dieses Problem nicht hatte. Diese reiche Frau hatte ein echtes Problem, nämlich Juwelen, die vermutlich 100.000 Dollar wert waren und um die sie sich sorgen musste. Reichtümer vergrößern unsere Sorgen. Vielleicht ist das ein Grund dafür, warum der Herr mich nicht hat reich werden lassen. Vers 12. Es ist ein böses Übel, das ich sah unter der Sonne. Reichtum, wohl verwahrt, wird zum Schaden dem, der ihn hat. Reichtum schadet den meisten Menschen mehr, als dass er ihnen hilft. Manchmal ist der Arme glücklicher als der Reiche. Der Apostel Paulus sagte jedoch, dass er beides kennt, im Überfluss zu leben und zu entbehren. Offen gestanden, ich würde auch gern beides testen. Salomo fährt dann in den Versen 13 bis 16 fort, »Denn der Reiche kommt um durch ein böses Geschick, und wenn er einen Sohn gezeugt hat, dem bleibt nichts in der Hand. Wie einer nackt von seiner Mutter Leibe gekommen ist, so fährt er wieder dahin. Wie er gekommen ist, und trotz seiner Mühe nimmt er nichts mit sich in seiner Hand, wenn er dahin fährt. Das ist ein böses Übel, dass er dahin fährt, wie er gekommen ist. Was hilft's ihm denn, dass er in den Wind gearbeitet hat? Sein Leben lang hat er im Finstern und in Trauer gesessen, in großem Grämen und Krankheit und Verdruss. Soweit die Verse 13 bis 16. Salomo sagt hier, ein Mensch kann ein Vermögen anhäufen und es seinem Sohn vermachen, aber dieser Bursche wird dann womöglich alles verprassen. Er wird alles Geld verschwenden. Heutzutage gehen die Menschen damit in der Regel schlauer um. Ein Mann vermacht zum Beispiel seinem Sohn das Vermögen nicht direkt, sondern durch Vermittlung eines Vermögensverwalters. Der händigt dem jungen Mann das Geld in kleinen Beträgen aus, damit das Familienerbe erhalten bleibt. Es gibt heute eine Menge berühmter Menschen, die noch nie einen Cent wirklich verdient haben, durch eigene Arbeit. Der Grund dafür ist, dass sie ihr Geld und ihr Vermögen geerbt haben. Sie können mit Geld nicht wirklich gut umgehen, und doch sind sie in einflussreiche Positionen gekommen. Ich fürchte, genau darin besteht eines der Probleme, mit denen wir uns als Gesellschaft herumschlagen müssen. Meine Befürchtung ist, dass es zu einer Spaltung der Gesellschaft kommen könnte, und zwar zu einer Spaltung zwischen Arm und Reich. Zur Zeit Salomos hat es offenbar eine ähnliche Situation gegeben. Und Salomo selbst hat erlebt, dass Wohlstand nicht glücklich macht und dass darin auch keine Lösung für die Probleme dieser Welt liegt. Salomo beendet diesen Abschnitt des Bibeltextes mit folgenden Worten. Ich lese ab Vers 17. »So habe ich nun das gesehen, dass es gut und fein sei, wenn man isst und trinkt und guten Mutes ist bei allem Mühen, dass einer sich macht unter der Sonne in der kurzen Zeit seines Lebens, die ihm Gott gibt, denn das ist sein Teil. Denn wenn Gott einem Menschen Reichtum und Güter gibt und lässt ihn davon essen und trinken und sein Teil nehmen und fröhlich sein bei seinen Mühen, so ist das eine Gottesgabe. Denn er denkt nicht viel an die Kürze seines Lebens, weil Gott sein Herz erfreut. Soweit also die letzten Verse aus Kapitel 5 des Predigerbuches. Im sechsten Kapitel, das nun beginnt, beendet Salomo seinen Bericht über die Suche nach dem Lebensglück durch ein genussreiches Leben im Wohlstand. Die Verse 1 und 2 lauten, »Es ist ein Unglück, das ich sah unter der Sonne, und es liegt schwer auf den Menschen. Da ist einer, dem Gott Reichtum, Güter und Ehre gegeben hat, und es mangelt ihm nichts, was sein Herz begehrt. Aber Gott gibt ihm doch nicht Macht, es zu genießen, sondern ein Fremder verzehrt es. Das ist auch eitel und ein schlimmes Leiden. Ein alter Freund von mir ist in einem Hotel in Florida einmal dem berühmten John Rockefeller Senior begegnet. Dieser saß an einem Tisch und nahm gerade sein Essen ein. Er hatte nur eine äußerst bescheidene Mahlzeit vor sich auf dem Teller, irgendeine Schonkost. An einem Nebentisch sah mein Freund einen Mann, der eigentlich als Kellner im Hotel arbeitete. Dieser hatte ein leckeres, großes Steak vor sich. Der Mann also, der sich das Steak hätte leisten können, durfte keines essen. Und derjenige, der es sich nicht leisten konnte, hatte eines, weil er im Hotel arbeitete. Manchmal ist es also besser, einen guten Appetit zu haben, als ein dickes Bankkonto. Weiter mit Vers 3. Wenn einer auch 100 Kinder zeugte und hätte ein so langes Leben, dass er sehr alt würde, aber er genösse das Gute nicht und bliebe ohne Grab, von dem sage ich, eine Fehlgeburt hat es besser als er. Tja, ein Reicher kann auch nur dreimal am Tag essen. Er kann auch nur in einem Bett schlafen. Er kann nicht doppelt so lange leben wie der Arme, egal wie viele Doktoren sich um ihn kümmern. Und er kann auch nichts mitnehmen, wenn er einmal gehen muss. Das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen. Hiob war ein reicher Mann und hat gesagt, dass er mit nichts auf diese Welt gekommen ist und dass er sie genauso auch verlassen wird. Es ist ziemlich sinnlos, sein Leben lang einer Sache hinterher zu jagen, die einen hier nicht glücklich macht und für später auch keinen Wert darstellt. Viele Leute haben bereits ihr Leben so sinnlos gelebt. Über dieses Leben, das dem Leben einer Fehlgeburt gleicht, sagt Salomo in den Versen 4-9, »Denn sie, die Fehlgeburt, kommt ohne Leben, und in Finsternis fährt sie dahin, und ihr Name bleibt von Finsternis bedeckt. Auch hat sie die Sonne nicht gesehen, noch gekannt, so hat sie mehr Ruhe als jener.« Und ob er auch 2000 Jahre lebte und hätte nichts Gutes genossen, fährt nicht alles dahin an einen Ort? Alles Mühen des Menschen ist für seinen Mund, aber sein Verlangen bleibt ungestillt. Denn was hat ein Weiser dem Toren voraus? Was hilft's dem Armen, dass er versteht, unter den Lebenden zu wandeln? Es ist besser zu gebrauchen, was vor Augen ist, als nach anderm zu verlangen. Das ist auch eitel. Und haschen nach Wind. Soweit die Verse 4-9. Und nun zieht Salomo an dieser Stelle noch ein besonderes Fazit. Es lautet kurz gefasst, der Mensch hat keine Macht über sein Leben. Die Verse 10-12 erläutern das. Was da ist längst mit Namen genannt, und bestimmt ist, was ein Mensch sein wird. Darum kann er nicht hadern mit dem, der ihm zu mächtig ist. Denn je mehr Worte, desto mehr Eitelkeit. Was hat der Mensch davon? Denn wer weiß, was dem Menschen nützlich ist im Leben, in seinen kurzen eitlen Tagen, die er verbringt wie einen Schatten? Oder wer will dem Menschen sagen, was nach ihm kommen wird unter der Sonne? Mit diesen wichtigen Fragen endet das 6. Kapitel des Predigerbuches, und sie sollten uns wirklich zu denken geben. Der Mensch hat keine Macht über sein Leben. Das mag eine bittere Wahrheit sein, aber für jemanden, der Gott an seiner Seite weiß, ist es auch eine tröstliche Wahrheit. Die ersten 6 Kapitel aus dem alttestamentlichen Buch Prediger liegen hinter uns. Sie waren geprägt davon, dass Salomo seine eigene Lebensweise und die anderer Menschen aus einer sehr diesseitigen Perspektive betrachtet hat. Gottes Perspektive, also wie Gott die Dinge sieht und beurteilt, wurde dabei oftmals absichtlich ausgeklammert. Ab Kapitel 7 deutet sich in dieser Hinsicht eine Veränderung an. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören. Und Gottes Segen mit Ihnen.